damit freue ich mich, dass es gleich losgeht mit dem spannenden Talk von Tim Philipp Schäfer. Tim ist Sicherheitsforscher. Er mag Responsible Disclosures, das IFG, und hat dazu ein wirklich spannendes Beispiel mitgebracht. Ich verliere hier nicht viele Worte und freue mich auf Busting Big Brother mit Tim. Herzlich willkommen.
Hallo in die Runde, genau. Ich bin Tim von Minsecure und ich wollte euch heute einiges über Aufklärungsgeräte erzählen. Erstmal ein kleiner kurzer Recap. Ihr werdet sicherlich mitbekommen haben, was insbesondere im letzten Jahr im Bundestag debattiert worden ist. Da ging es unter dem Label des sogenannten Sicherheitspakets darum, dass massiv Gesetze im Kontext der Überwachung geschaffen werden sollten. Und eins der Themen, die da ganz oben auf der Prioritätenliste waren, war immer wieder das Thema der sogenannten Videoüberwachung und eben auch Gesichtserkennungssysteme, also biometrische Massenüberwachung in dem Sinne. Grundsätzlich Themen, die im CCC-Kontext immer wieder eine Betrachtung erfahren haben. Im letzten Jahr ist das gescheitert, allerdings im Bundesrat, weil einige der Vorschläge damals der CDU auf Länderebene nicht weit genug gegangen sind. Und wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, hatte ich gerade eben schon erwähnt, gab es im CCC-Kontext immer verschiedene Dinge. Auch wenn man allgemein erfahren möchte, weshalb eine ziemlich autoritäre Wende in Deutschland offensichtlich uns bevorbesteht, kann man natürlich lesen. Lesen hilft in dem Sinne immer. Gibt es interessante, hervorragende Lektüre aus der Frankfurter Schule von Hannah Arendt und Co. Hier nur einige Beispiele. Man kann sich entsprechende Standards und technische Dinge anschauen, wo beispielsweise in Bezug auf biometrische Systeme massiv in der Vergangenheit auch schon Sicherheitslücken aufgedeckt worden sind. Und so ein bisschen wollen wir uns heute quasi auch mit diesem Thema beschäftigen, indem wir uns mal sehr spezielle Geräte anschauen. Und der Beginn, den bildet tatsächlich eine Anfrage im Bundestag, die 2012, nachdem OZAPFIS, also ein Staatstrojaner, dem CCC zugespielt worden ist und der analysiert worden ist. Da gab es eine Anfrage von der Fraktion Die Linke, die immer wieder Anfragen in diese Richtung gestellt haben. Und aus der geht ziemlich detailliert hervor, welche Gelder an welche Unternehmen gezahlt worden sind, um beispielsweise Mechanismen im Bereich der Überwachung grundsätzlich zu fördern bzw. zu etablieren. Muss man jetzt hier gar nicht sicher im Detail anschauen, könnt ihr euch aber sicherlich mal angucken, weil es ganz spannend ist. Unter anderem ist da eben die Rede von Überwachungskameras und sogenannten Adaptern. Hier habe ich jetzt mal einen Auszug mitgebracht. Da fällt euch zum einen wahrscheinlich auf, dass das ziemlich teure GMX-Lizenzen sind, die hier eingesetzt sind, aber das ist heute ja nicht unser Thema, sondern wir interessieren uns eher für die hier erwähnten Überwachungskameras und die sogenannten Anpassung und Adapter. Es gibt auch mehrere Stellen, an denen dieses Unternehmen, die Vidit Systems GmbH, die wir uns gleich genauer anschauen, erwähnt wird. Hier gibt es beispielsweise noch auf der Position 334 eine genauere Beschreibung. ZFE steht da übrigens für die sogenannten Zollverhandlungsämter, die möglicherweise auch ein Interesse an Überwachungskameras haben. Und das zeigt eigentlich, wie wichtig und relevant es ist, dass auch aus der Opposition heraus solche Anfragen gestellt werden und dass Transparenz darüber hergestellt wird. Und auch natürlich aus Rechercheperspektive ist das extrem spannend, sich genau mit solchen Themen zu beschäftigen. Wenn man dann mal auf die aktuelle Seite der Vidit Systems GmbH geht, sieht man, dass sie sich mit visueller Sensorik beschäftigen und Dokumentationsbeweissicherungskamerasystemen für die Polizeien der Länder und des Bundes. Die stellen so laut Darstellung selbst Elektronik, Soft- und Hardware her und bauen Sonderfahrzeuge, die wir uns gleich auch noch etwas mehr anschauen, haben sich laut eigener Aussage im Behördenmarkt etabliert und gehören zu den Keyplayern in Deutschland. Ich persönlich kannte die in der Form vorher nicht, habe mir aber gedacht, es ist ja immer spannend zu wissen, wie die sich vielleicht mal früher dargestellt haben. Insofern gibt es auf archive.org eine spannende Seite, wo zum einen ein animiertes GIF ist und zum anderen, wo eben ganz klar das Wort Überwachung platziert ist. Da kann man vielleicht so ein bisschen sehen, Neusprech zwischen damals, wo man vielleicht noch Überwachung geschrieben hat, und Post-Snowden, wo es vielleicht eher visuelle Sensorik heißt, also eine andere Art der Darstellung in dem Zusammenhang. Wenn man sich dann mal die Referenzen anschaut, die aktuell dort beschrieben werden, da sieht man eben, dass tatsächlich, ich habe nachgezählt, 16 einzelne Bundesländer dort aufgeführt werden und eben auch die Bundespolizei. Auch da kann man in der Zeit etwas zurückspringen und sieht, dass 2005 zumindest sehr prominent das BKA und auch recht ominös hier beschrieben ein Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums aus Bonn beschrieben worden ist. Ich glaube, der Bundesgrenzschutz ist später mit der Bundespolizei quasi zusammengekommen. Das heißt, das ist hier nicht so spannend oder relevant. Trotzdem sieht man, dass auch in den Referenzen da ein Wechsel stattgefunden hat, wo man natürlich mal fragen könnte, weshalb ist das so? Da kommen wir später aber auch noch mal zu. Wenn man sich dann mal auf der Webseite weiter herumtummelt, sieht man eben, dass dort individuelle Sonderfahrzeuge beschrieben werden, die spezialisiert auf Kundenwunsch angefertigt werden. Da gibt es auch ein paar nette Fotos, wo insbesondere VW oder Mercedes-Fahrzeuge ausgestattet werden. Wenn man dann noch tiefer in die Seite einsteigt, dann findet man relativ freigebig detaillierte Informationen darüber, dass offensichtlich eine Abhöreinheit mit der Bezeichnung MFS4 dort eingebaut wird. Da gibt es auch eine extrem spannende PDF-Datei, in der wirklich der Joystick, wie es hier steht, auch beschrieben wird, mit dem man dann Aufnahmen starten und stoppen kann, beschrieben wird. Es wird erwähnt, von welcher Firma die entsprechenden Mikrofone kommen und auch wo die an diesen Sonderfahrzeugen platziert werden, also beispielsweise in den Außenspiegeln, hinterm Kühlergrill oder in der Stoßstange, falls ihr mal nach Abhöreinheiten an Sonderfahrzeugen in Deutschland suchen möchtet. Ansonsten ist natürlich die spannende Frage, wenn man jetzt so ein Fahrzeug hat und da eine Aufzeichnung von Ton oder Video oder Ähnlichem vornimmt, wie überträgt man denn das Ganze? Und auch da ist die Webseite ziemlich informativ, weil dort das Partnerunternehmen InfoDraw aus Israel vorgestellt wird, die eben eine sichere Übertragungstechnik über Mobilfunk ermöglichen sollen. Auch die schauen wir uns gleich mal etwas näher an. Es gibt allerdings auch eine Vertriebspräsentation, was die Vorbereitung auf diesen Talk etwas erleichtert hat, weil die hier ziemlich ausführlich und gut darstellen, wie die beispielsweise organisiert sind. Es ist so, dass es in Israel eben das Hauptunternehmen gibt, dann ein Vertriebsunternehmen in Europa und dann spezialisierte Partner in Deutschland, eben die Vidit Systems GmbH in Bingen. Und die vertreiben das dann gezielt an Behörden. Eines der Hauptprodukte, und ich habe hier auch mal eins dieser Produkte mitgebracht, das sind die hier als Multimedia-Sender beschriebenen Hardware-Komponenten. Hier jetzt noch beschrieben mit 4G-Modul. Mittlerweile gibt es da auch Möglichkeiten mit 5G, mit mehreren SIM-Karten kann man das Ganze ausstatten. Es gibt Möglichkeiten, dort auch GPS zu nutzen. Also bei diesen Geräten ist üblicherweise ist auch so, dass da nicht nur Bild und Ton mit aufgezeichnet werden kann, sondern auch Positionsdaten, die exakt erfasst werden. Hier noch beschrieben, mit welchen Formaten, dass das in HD erfolgt, dass da auch eine Datenverschlüsselung mutmaßlich möglich ist und dass man auch VPN-Komponenten eben nutzen kann. Und man sieht das hier so ein bisschen auf dem Foto vielleicht auch, die sind tatsächlich relativ kompakt, also die passen in so eine Hand, würde ich mal behaupten. Und auch zu erwähnen ist, das Unternehmen gab es schon Anfang der 2000er, das heißt, bevor es in irgendeiner Art und Weise Smartphones gab, haben die sich wirklich damit beschäftigt, wie man Ton, Bild und Positionsdaten gut über Mobilfunk übermitteln kann. Ansonsten, ja, seht ihr hier so ein paar weitere Beschreibungen. Hardware-mäßig ist es auch recht gut ausgestattet, kann man auch aufschrauben, da so ein bisschen reingucken. Ist mutmaßlich damals wahrscheinlich absoluter Stand der Technik gewesen, so würde ich es mal sagen. In der Präsentation lassen sich auch erste Informationen zum Aufbau entnehmen. Es ist so, dass es eine zentrale Serverkomponente gibt, die allerdings on-premise gehostet wird. Sprich, als Behörde kann man selbst auf einem Linux- oder Windows-Server entsprechend eine Webserver-Software ausrollen, die dann zum einen von Computersystemen erreichbar ist, also um beispielsweise in irgendeiner Zentrale alle Videofeeds sich an einer Stelle angucken zu können. Und zum anderen auch, damit diese einzelnen Geräte, die draußen im Feld irgendwo aktiv sind, zentral eben die gerade eben genannten Informationen dorthin übertragen können. Hier ist dann relativ detailliert auch beschrieben, dass man da VPN-Funktionalitäten nutzen kann. Und auch noch zu erwähnen ist, dass beispielsweise auch für Android und iOS, also auf Smartphones, dort entsprechende Clients bereitstehen, mit denen man Ähnliches tun kann. Und was auch recht interessant ist, und da hatte ich auch ein, zwei Use Cases gefunden, man kann das auch selbst in seine Software einbauen, also quasi auf dieser Plattform aufbauen und das Ganze zur Übertragung nutzen. Wenn man dann dort weiterschaut, sieht man Anwendungsbeispiele. Am Anfang habe ich die für ein bisschen verrückt gehalten, diese Anwendungsbeispiele. Allerdings habe ich mich informiert, zum einen diese Hunde, die ihr da seht, die gibt es tatsächlich, wenn es irgendwelche Raids oder Ähnliches gibt, damit nicht ein Mensch als erste Person in irgendeinen Raum muss, sondern zunächst so ein Hund als erste Aufklärung genutzt werden kann. Genau, das vielleicht mal so als Eindruck, wie die sich quasi selbst darstellen. Wenn wir da mal einen Blick auf die Webseite werfen von InfoDraw, dann stellen wir auch da fest, die ist schon ein bisschen älter, nicht verschlüsselt, aber der Use Case wird hier beschrieben, auch mit Drohnen, auch mit Dual-SIM, also sprich, dass man verschiedene SIM-Karten dort hinzufügen kann. Und es gibt auch diesen Bereich der Software, wo wir gerade eben ja schon erfahren haben, was da eigentlich so hinter schlummert. Hier gibt es auch so ein paar Screenshots, wo man zumindest ungefähr sehen kann, dass hier zum Beispiel Positionsdaten alle paar Sekunden übermittelt werden. Hier unten sieht man nochmal die entsprechenden Smartphones, auf denen das Ganze installiert werden kann. Und wenn man dann auf die über uns, also About-Seite geht, dann sprechen die zum einen davon, dass sie the most advanced and sophisticated in the mobile and wireless video surveillance market sind und dass sie auf 5 Kontinenten operieren, was ich durch meine Analysen jetzt nicht ganz bestätigen konnte, und dass sie an Law Enforcement, Private Investigators, Fleet Management und Public Transport in Ländern diese Hard- und Software mutmaßlich vertreiben, beziehungsweise dann mit Vertriebsunternehmen zusammenarbeiten. Wenn man sich dann mal so ein bisschen umschaut, ist man in der Lage, Dokumentationen zu finden, die schon ganz spannend sind. Rechts kann man so ein bisschen nebenbei mal sehen, was da so durchläuft. Der Vorteil ist, da hat man teilweise auch DocX-Dokumente, wo auch ein paar Metainformationen drin sind. Hier rechts sieht man jetzt beispielsweise mal, was man da noch an Hardware anschließen kann, weil hier tatsächlich eine ganze Menge an Anschlüssen vorhanden ist, die man nutzen kann. Hier werden die Komponenten nochmal erläutert und eben eine ganze weitere Reihe, auch wie man das insbesondere in Fahrzeugen platzieren kann, was mutmaßlich einer der Haupt-Use-Cases ist, weil es darüber mit Strom versorgt werden kann, in einem solchen Fahrzeug beispielsweise. Die Software gibt es freundlicherweise auf der Webseite herunterladbar. Auch da gibt es ein Verzeichnis, wo man diese Software sich holen kann, zum einen für Windows, zum anderen für Linux und auch in verschiedenen Versionen. Auch der Vergleich der Versionen kann da teilweise relativ interessant sein. Und wenn man die Software dann mal ans Laufen bekommt, dann stellt man fest, dass die auf dem Port 12654 einen entsprechenden Webserver startet. Und auf der Startseite begrüßt dann erstmal so eine Metainformation, welche Version ist hier eigentlich in Benutzung und wie lange ist dieses System denn schon online. Und dann gibt es eigentlich nur zwei Schnittstellen, nämlich /admin und /user. Zumindest Schnittstellen, die mutmaßlich erstmal mit einem Login geschützt sind, wie man hier sehen kann. Wenn man sich dann noch auf so einem System selber umguckt, was passiert denn da eigentlich? Da werden verschiedene Dateien in verschiedenen Ordnern ausgerollt nach der Installation. Und in einem dieser Ordner im Program Data MRS für Media Relay Service findet sich eben eine Server-Parameter.xml-Datei und das ist sowas ähnliches wie die Datenbank, also halt die Hauptkonfigurationsdatei für diese Installation, wo man sieht es hier rechts so ein bisschen, auch wenn es jetzt hier noch gerade unkenntlich gemacht ist, eben ein Passwort-Hash drin liegt, wo konfiguriert ist, wo Aufnahmen hingeschrieben werden. Da gibt es übrigens einen Modus, der es zum einen ermöglicht, auf SD-Karten in diesen Devices selber zu schreiben oder eben das per Mobilfunk herauszusenden. Und man kann auch vom Server Konfigurationen und Firmware-Updates an diese Komponenten spielen, also dass man da nicht immer vor Ort gehen muss, je nachdem, wo man da tätig ist, möglicherweise mit diesen Geräten. Initial ist das Kennwort für den Administrator MRS. Erfreulicherweise muss man das ändern. Es wird allerdings da nicht kontrolliert, ob es irgendwie komplex ist. Man kann es, glaube ich, sogar auch leer lassen und es kann auch wieder MRS sein. Also so wirklich gut ist das nicht. Aber so ein wirklich spannender Bug ist das auch noch nicht. Hier habe ich mal so ein bisschen das Admin-Interface mitgebracht. Das erinnert auch eher an so einen alten Router, würde ich mal behaupten. Wobei nichts anderes ist das eigentlich. Das ist eine Art Router, der in der Lage ist, eben durch angeschlossene Kameras, Mikrofonsysteme und ähnliches Signale zu übermitteln. Dann habe ich mir mal den User-Login ein bisschen näher angeguckt und bin da ein bisschen stutzig geworden, weil ich eigentlich so wissen wollte, ob sowas wie Test oder Demo oder irgendwie sowas geht. Und dann habe ich nach und nach herausgefunden, okay, man kann eigentlich eingeben, was man möchte und man wird immer reingelassen, was schon mal nicht so ein gutes Security-Feature ist. Allerdings kann man da nichts tun. Also man ist eingeloggt, sieht aber nur Funktionen, die leer sind. Man sieht nicht die Devices, man sieht keinerlei Dateien. Das sehen wir hier zum Beispiel, da kommt ein Not-Found-Fehler. Man kann hier versuchen, Sachen zu konfigurieren, die werden allerdings nicht gespeichert und nirgendwo hingeschrieben. Trotzdem ist das mutmaßlich schon mal ein Software-Fehler, dass man irgendein Login oder eine Null-Session, also eine Sitzung zulässt, ohne dass man mit dieser Sitzung irgendwas machen kann. Und schlussendlich kann man sich dann da entsprechend beispielsweise wieder ausloggen und sieht dann eben, dass man wieder draußen ist. Dann habe ich mal so ein bisschen nachgedacht, was hat man denn da so an Features? Und eins der Feature, haben wir ja gerade eben gesehen, das ist diese File-Ansicht, die hier allerdings nicht funktioniert, weil es diesen User, den ich jetzt hier genommen habe, Demo, den gibt es gar nicht. Der ist nicht in der Konfigurationsdatei, weshalb auch keine Dateien in einem Ordner zu diesem User geladen werden können. Dann ist allerdings die spannende Frage, was muss man denn machen, damit große Magie passiert und man doch irgendwelche Dateien und Dinge sieht? Und die Antwort ist relativ trivial, weil man sich mit ./.. anmelden kann. Und dann ist die spannende Frage, was die Serverkomponente tut. Und um das zu verstehen, ist hier nochmal eine kleine Illustration. Also was macht ./. oder ./. so spannend? Hier sieht man jetzt mit CD, also Change Directory, dass man damit entsprechende Pfade nach oben gehen kann. Das heißt jetzt bei einer solchen Anmeldung, ist es uns möglich, mit ././. einfach ein Login erstmal vorzunehmen. Dann haben wir unsere Null-Session, die wir gerade eben gesehen haben, die erstmal keine Verwendung hat. Und dann sehen wir aber, dass wir jetzt hier auf Laufwerk C sind und erfreulicherweise auch Links zum Löschen von Dateien haben. Also die meisten Pass-Traversal, so nennt man die Sicherheitslücke, die ich bisher gefunden hatte, die waren blind, also man konnte nicht unbedingt sehen, auf welchen Ordner oder so man zugreift. Hier hat man allerdings den Luxus, dass man auch gleich so eine Ordneransicht hat, in der man navigieren kann, ähnlich wie man sie vielleicht auch typischerweise von Webservern kennt, die Directory Listing eingeschaltet haben. Was wir also gesehen haben, ist, dass wir mit der Null-Session oder einer Grund-Session in der Lage sind, eben auszubrechen aus dem Pfad und an andere Dateien zu kommen. Oder eine dieser anderen Dateien, die haben wir auch schon kennengelernt, das ist zum Beispiel die Serverparameters.xml. Und in der Serverparameters.xml liegt ein Passwort MD5 gehasht, nämlich das administrative Passwort. Und da ist nichts gesaltet, also kein stärkerer Schutz vorhanden. Das heißt, man kann zum Beispiel mit Rainbow Tables relativ trivial dieses Kennwort wieder in Klartext umwandeln und sich dann als Administrator, also unter /admin anmelden, wo man an weitere Konfigurationen drankommt, wo man Geräte hinzufügen kann, wo man Updates durchführen kann, wo man eine ganze Menge Dinge tun kann und wo es auch potenziell weitere Sicherheitslücken geben kann oder sogar gibt. Das verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Das Spannende ist, dass das sowohl unter Windows als auch Linux funktioniert. Also in beiden Versionen ist diese Pass-Traversal-Vulnerability vorhanden, die manchmal übrigens auch Directory-Traversal-Vulnerability genannt wird und Traversal, weil man durch Pfade traversiert in dem Sinne. Wie gerade eben beschrieben, hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten. Man kann natürlich die Lücke ausnutzen, kommt da direkt an Dateien, zum Beispiel an die Server-Parameters-XML, aus der kann man sich dann die Login-Daten holen und dann kann man eh ziemlich vieles auf diesen Devices schon tun. Jetzt ist natürlich die Frage, macht man das? Und wir überlegen jetzt erstmal, hey, wir haben irgendwie den Anwendungsfall verstanden, was man damit tut, den Hintergrund dieser Software, wofür wird die eigentlich eingesetzt und auch lokal diese Software ans Laufen bekommen, die Sicherheitslücke gefunden und haben eben einen kritischen Bug. Und in Schritt 4 kann man jetzt überlegen, was man tut. Ich habe mich im Januar diesen Jahres entschlossen, den entsprechenden Hersteller zu informieren und zu sagen, hey, hier gibt es ein Problem in der Software. Und es wäre gut, wenn man das beheben würde und habe auch Vorschläge zur Behebung und auch, wie man das reproduzieren kann und Co. Dort platziert. Dann habe ich insbesondere sehr intensiv in den letzten Wochen, unter anderem da dieser Talk hier angemeldet war, versucht nochmal dort Kontakt aufzunehmen an sämtliche E-Mail-Adressen, auch Vertriebs-E-Mail-Adressen am Ende, die ich da finden konnte. Das traurige Ergebnis ist, dass ich bis heute keine Antwort, also wirklich gar keine Antwort von diesem Hersteller erhalten habe, was unter Sicherheitsgesichtspunkten und für die most sophisticated Lösung nicht gut ist. Aus diesem Grund habe ich mich dann entschieden, auch unter anderem das Zertbund und BSI darüber zu informieren, weil auch in Deutschland, da kommen wir gleich noch zu, Systeme mit dieser Software in Betrieb waren. Das vielleicht mal so ein bisschen zum Ablauf. Und da der Hersteller offensichtlich kein Interesse daran hat, die Sicherheitslücke zu schließen oder seine Kunden darüber zu informieren, ist es natürlich eine spannende Art, selber mal herauszufinden, wer sind denn die entsprechenden Kunden. Insofern kann man beispielsweise auf Shodan gehen. Das ist ein Dienst, der öffentliche IP-Adressen regelmäßig auf bestimmte Services abscannt. Das Traurige in diesem Fall ist jetzt aber, da findet man nur eine Handvoll Systeme und da laufen auch andere Services auf diesem High-Port. Und warum auch immer, wird das nicht so intensiv von Shodan abgescannt oder indexiert. Also muss man vielleicht selber sich Handschuhe anziehen und beispielsweise Tools wie MastScan oder ZMap nutzen, um dann beispielsweise den IPv4-Adress-Space entsprechend abzuscannen. Man sieht allerdings, dass je nachdem, wie man das scannt und mit welchen Systemen, da eine ganze Menge Dinge rauskommen, weil dieser Port mutmaßlich offen ist. Das heißt, da muss man dann vom ersten Scan nochmal weitere Scans machen, zum Beispiel mit NMAP dann, um zu spezifischeren Ergebnissen zu kommen. Hier sieht man mal so eine Auslastung von einem der Systeme, von dem ich gescannt habe, wobei man im Optimalfall das verifiziert über mehrere Systeme und Ähnliches. Ich habe da auch bewusst nicht unbedingt mit der größten Geschwindigkeit immer gegengescannt, weil ich nicht in der Phase wollte, dass Leute merken, hey, wer interessiert sich denn so für diesen Port? Genau, aber am Ende haben wir eben eine Liste oder ich hatte eine Liste mit 20 bis 30 IP-Adressen, die ich selber erstmal als hochwertige Treffer eingestuft habe. Das heißt, auf denen läuft diese Software. Manche dieser Systeme waren relativ schnell danach schon wieder offline. Andere waren gegen die gerade eben dargestellte Sicherheitslücke irgendwie nicht anfällig, teilweise weil die Version so alt war, dass die Sicherheitslücke mutmaßlich noch nicht existent war. Und es gab eben die gerade eben bezeichneten deutschen Treffer. Manche dieser Systeme waren direkt erkennbar als behördliche Systeme, weil die Organisation beispielsweise einen Namen einer Behörde ausgewiesen hat. Andere gehören mutmaßlich irgendwelchen Detektiven oder Sicherheitsunternehmen. Und die Haupt-Use-Cases, zu denen kommen wir gleich auch nochmal, sind eben das Thema Kameraüberwachung, Bodycams, also Kameras an Personen und Drohnen. Und weil es eben keinen Herstellerhinweis, keinen Herstellerpatch gab, habe ich dann angefangen, entsprechende Computer Emergency Response Teams anzuschreiben und auch Betreiber anzuschreiben und zu sagen, hey, ihr habt da irgendwie dieses System im Internet und irgendwie ist das nicht so gut und da gibt es Probleme. Und wollt ihr das nicht mal lieber aus dem Internet herausnehmen? Und ihr habt übrigens auch keine Möglichkeit, euch durch einen Patch oder Ähnliches zu schützen. Dann kommen wir jetzt mal zu ein, zwei Fällen, die ich mitgebracht habe in dem Umfeld und die eben auch recht interessant sind, weil sie eben behördliche Systeme betreffen. Das hier ist eine IP-Adresse aus Belgien, die in den Scan-Ergebnissen eben aufgezeigt hat, dass dieser Port offen ist und wo ich auch verifizieren konnte, dass die Software dort läuft. Und die weist erstmal einen Hostnamen auf. Da muss man, ich glaube, niederländisch ist das ein bisschen können. Ich selber musste da auch erstmal genauer hinschauen. Wenn man dann mal auf die Website geht oder den Hostnamen, der da eben ausgewiesen wurde, ist da eine Weiterleitung auf politi.be, was sowas ist wie polizei.de, von einem spezifischen Polizeirevier oder einer Region, wo eben mutmaßlich dieses System betrieben wird. Und dann können wir uns auch mal angucken, wie das aussieht. Wenn man jetzt hier auf /user geht und dann sich über die uns bekannte Sicherheitslücke, also die Path Traversal Vulnerability, dort anmeldet und drin ist, über den Port und dann mal auf die Dateien geht, weil man dann quasi direkt auf dem System ist, wo man sich jetzt mal so angucken könnte, okay, was haben die hier noch so installiert? Was hier teilweise sogar ganz spannend ist, weil da zum einen natürlich Infodraw bei ist, zum anderen sieht man, mitunter, da kommen wir glaube ich gleich noch zu, dass die mal Kaspersky installiert hatten im Jahr 2022 bis zum 23.12. glaube ich. Genau, hier kann man es sehen, da haben sie das wahrscheinlich deinstalliert und man kann auch gleich sehen, dass sie dafür dann andere Programme, zum Beispiel irgendwas von Siemens oder so installiert haben. Sprich, man erhält eigentlich einen kompletten Einblick in dieses System und auch da ist man natürlich jetzt wieder in der Lage, diese Serverparameter.xml zu betrachten. Hier hat man vielleicht auch kurz gerade gesehen, gab es eine MariaDB, also ein Datenbanksystem. Da lief auch irgendein Ticket- oder Mailsystem drauf, was ich mir aber aus Gründen mal irgendwie nicht näher angeguckt habe. Auch da sollte man natürlich immer überlegen, wie tief möchte und muss man jetzt da reinschauen, um zu verstehen, was das für ein System ist. Ganz spannend hier vielleicht noch, hier sieht man jetzt diesen Administratorpunkt Hatsudi. Da dachte ich erst, das wäre irgendwie ein Name oder ähnliches, habe dann aber mal rumgegoogelt und einen Wikipedia-Artikel zu diesem Polizeirevier quasi gefunden, was dann nochmal deutlicher gemacht hat, okay, das scheint sehr plausibel und scheint ein Treffer zu sein. Einige dieser Systeme, da komme ich später auch noch mal ein bisschen zu, waren auch in einem sogenannten Active Directory, also in einem größeren Computerverbund. Auch da könnte es natürlich gefährlich sein, wenn man Informationen kommt, dass man das dann für Querbewegungen, also Lateral Movements oder ähnliches nutzen kann. Wirklich spannend war es dann aber, da mal in die Serverparameters.xml zu schauen, weil es einen User gibt mit dem Namen Drone1. Und dieser User ist mutmaßlich tatsächlich für eine Drohne oder den Zugriff auf eine Drohne. Unten sieht man übrigens auch interessanterweise noch eine Lizenz-Key. Auch den könnte man, wenn man jetzt Zeit und Lust hat, da rausnehmen und vielleicht in seine eigene Software schmeißen und verwenden, was natürlich nicht erlaubt ist, um es an dieser Stelle zu sagen. Genau, das vielleicht etwas dazu. Das war der erste Fall in Belgien, wurde gemeldet, das System ist auf diesem Port jetzt geschlossen, sprich da besteht keine weitere Gefahr. Ein weiterer Case, jetzt hier mal aus Luxemburg, da war es jetzt nicht so schwierig, weil da das Wort Police, also Polizei steht. Daraufhin habe ich mich auch mal ein bisschen mehr über Polizei in Luxemburg informiert und was die alles so Spannendes tun. Auch da können wir mal einen Einblick reinwagen. Auch da sehen wir übrigens, dass das Ganze unverschlüsselt ist. Hier ist sogar fast ein Weltrekord in der Uptime von einem Server. 202 Wochen, kommen wir später auch noch mal zu, ob das der erste Platz in unserem Ranking ist. Auch hier kann man sich mit ...... entsprechend anmelden, kann Zugriff nehmen auf entsprechende Informationen, kann auch da wieder auf die Files gehen und sieht dann spannenderweise, dass das hier ein Linux-System ist. Und auf dem könnte man sich natürlich jetzt auch sehr viel umschauen. Ich glaube, hier gehe ich jetzt gleich einmal ins Home Directory, wo man dann unter anderem den Username Gato2 sieht und auch ein paar weitere Informationen. Man sieht hier auch diese MS Server Program.exe, zu der ich gleich auch nochmal was erzählen werde. Oder auch da sieht man übrigens wieder an den Links, man kann hier auch Dateien löschen. Also es ist nicht nur ein Pass-Traverse, mit dem man Dateien lesen kann, sondern, das habe ich lokal reproduziert, man kann auch Dateien mit löschen. Also eine arbitrary File Deletion ist das in dem Sinne ebenfalls. Dann habe ich mal festgestellt, okay, irgendwie der Username auf diesem Linux-System ist Gato2 und der Passwort-Hash für den User in der Web-Applikation ist auch Gato2. Wer oder was ist denn überhaupt Gato2? Oder Bill, der zweite Name, wobei, wenn man nach Bill sucht, findet man da jetzt nicht so viel, aber Gato2 scheint irgendwie ein spannendes Thema zu sein. Daraufhin habe ich meine Suchmaschine bemüht und habe erst gedacht, boah, das ist ja voll spannend, hier gibt es diese Baby-Phone-Kameras oder man kann seine Katzen da rechts irgendwie mit betrachten und gucken, wie es denn geht. Dachte ich erst, das ist ja ein super, super System. Dann habe ich irgendwann mal Gato2 Luxemburg in die Suche eingegeben und hatte da irgendwie einen Treffer ganz oben. Der klang ganz interessant, weil es da um eine Spezialeinheit der Polizei in Luxemburg geht und die haben auch ein tolles Logo, haben auch eine tolle Seite und da steht auch zur Geschichte, dass die unter anderem Geiselnahmen und ähnliches beenden. Wenn man dann mal runterscrollt, sieht man hier auch, wer Gato2 ist, weil Gato2 mutmaßlich das Audio- und Video-Observationsteam ist. Dann habe ich mal ein bisschen weiter nach unten gescrollt, gesehen, was die noch so haben und mir gedacht, okay, die sollten lieber nicht bei mir zu Hause mal vorbeischauen. Wobei auf dieser Seite habe ich dann sogar auch was entdeckt, was mir schon bekannt vorkam. Und zwar sieht man hier auf diesem Helm so eine kleine Kamera. Die habe ich hier nochmal umkreist. Und diese Kamera findet sich auch, wenn wir nochmal auf die Webseite von InfoDraw gehen, unter der Sektion Bodycams. Wenn man da etwas nach unten scrollt, dann sieht man beispielsweise auch, dass diese Kamera mutmaßlich 1:1 die Kamera ist, die auch von dem Hersteller supported wird. Was bedeuten könnte, dass da vielleicht eine Übertragung von diesen Helmkameras über diesen Server, den wir gerade eben gesehen haben, stattfindet. Es kann natürlich aber auch sein, dass es andere Observationsanschlüsse dort gab. Um dann, gut zu verhalten, habe ich das Ganze natürlich schnellstmöglich mal dem GovCert Luxemburg gemeldet, die mir dann auch geantwortet haben und gesagt haben, hey, vielen Dank für diesen Hinweis, wir haben mal die notwendigen Schritte unternommen, damit dieses System in der Form nicht mehr erreichbar ist und haben mir dann noch einen Platz in ihrer Hall of Fame angeboten, Den habe ich natürlich dankend angenommen. Das heißt, man findet mich jetzt auch auf der gafzert.lu-Seite. Die haben allgemein auch einen sehr guten Prozess, was das angeht, beschreiben, wie Disclosure da möglich ist. Genau, also das ist schon eine ganz schöne Sache, dass man auch sieht, dass entsprechende Behörden da schnell reagieren und sich drum kümmern. Wobei sowohl im Fall Belgien als auch im Fall Luxemburg war das wirklich vorbildlich, das Verhalten. Jetzt kommen wir schon in den hinteren Teil der Präsentation, wo es eher so um noch andere interessante Facts geht. Wir haben ja gerade eben diese Uptime gesehen in Luxemburg mit 3,875 Jahren. Es gibt allerdings noch jemanden, der kann das überbieten, nämlich die Kollegen in Albanien, die 5,676, also fast 300 Wochen ein System am Laufen haben. Und ich habe da mal ganz vorsichtig reingeguckt, das ist ein Windows-System, was es geschafft hat, seit fast 300 Wochen nicht neu gestartet zu werden. Das ist schon mal eine Leistung. Ansonsten vielleicht noch ein Hinweis an euch, falls ihr warum auch immer in eurem Leben in die Situation kommt, Handbücher für Überwachungssysteme zu schreiben. Es ist eine schlechte Idee, wenn ihr selber von euch Fotos in diese Handbücher packt. Weil das hier sind Fotos, die da so drin waren und dieser rote Balken, der wurde von mir da reingemacht. Das vielleicht nur so am Rande. Ansonsten haben wir auf dem Linux-System ja auch gesehen, dass da die MRS-Server-Program.exe gab. Auch das steht tatsächlich 1:1 so in der Dokumentation. Sprich, da kann man so ein bisschen überlegen, wie die technische Kompetenz dieses Herstellers ist, wenn die raten, die Excel-Datei auszuführen, wobei das wirklich eine Binary ist. Also man kann die da schon ausführen, allerdings ist der Name ein bisschen komisch und man würde den eher unter Windows-Systemen vermuten. Ansonsten könnte ich euch noch eine ganze Menge mehr erzählen. Zum Beispiel habe ich dieses Device auf eBay entsprechend gefunden und bezogen, um auch lokal mal Tests zu machen, was das Thema Firmware-Updating angeht. Das ist noch so ein bisschen in Progress, weil das auch spannende Formate und Ähnliches ausweist. Es gibt verschiedene weitere Sicherheitslücken, über die ich jetzt hier nicht im Detail gesprochen habe und möglicherweise auch erstmal nicht sprechen werde aus Gründen. Zum Beispiel Cross-Site-Scripting-Sicherheitslücken, sowohl im User-Kontext als auch im administrativen Kontext. Es gibt keinerlei Schutz vor Cross-Site-Request-Forgery, sprich Aktionen, zum Beispiel auch das Löschen von Dateien. Wenn man da irgendwo einen Image-Tag auf einer anderen Webseite einbinden würde und jemand eingeloggt ist oder auf irgendeiner Webseite was besucht, dann würde diese Aktion unmittelbar ausgeführt werden. Es gibt Möglichkeiten, in diese Konfigurations-XML-Dateien Injections vorzunehmen, um die Applikation so ein bisschen aus dem Tritt zu bringen. Und es gibt weitere Behörden, Server und Systeme, die erreichbar sind oder waren. Und ein paar lustige IFG-Anfragen, wo ich gleich noch ein bisschen was mitgebracht habe. Und ich habe auch ein paar spannende E-Mails von anderen CERTs und Betreibern erhalten. Hier seht ihr übrigens eine entsprechende eBay-Anzeige, wo es immer noch ein System, glaube ich, zu ersteigern gibt, auf das man bieten kann. Also falls jemand zu viel Zeit, Geld, Lust und Langeweile hat, dann ist das vielleicht auch noch ein Blick wert. Ansonsten erinnern wir uns ja daran, dass wir zwischendurch die Referenzen gesehen haben und da waren ja insbesondere eben die Polizeibehörden dabei und damals waren ja auch andere Dinge dabei und da habe ich gedacht, okay, es wäre schon spannend, mal eine IFG-Anfrage, also eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz zu stellen an diese Behörden und zu fragen, hey, setzt ihr eigentlich irgendwelche Produkte da ein? Und da habe ich auch Antworten drauf erhalten. Das BKA hat zum Beispiel, als ich mal so gefragt habe, hey, habt ihr irgendwie Produkte von InfoDraw? Und ich habe dann auch noch mal eine zweite Anfrage zu Vinted Systems gestellt, haben die leider genau wortgleich geantwortet, mit dass allein die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand meines Ersuchens zwangsläufig dazu führen würde, dass Rückschlüsse auf die Existenz, den Einsatz der von mir angefragten Software, stattfinden könnte. Das heißt, ich habe es mal in so einen Statuscode übersetzt, 404, verbinden, also die sagen da einfach nicht viel zu. Dann habe ich auch bei diesem Beschaffungsamt des BMI mal was angefragt. Da war es allerdings spannend, dass die nicht so einen Verbinden zurückgeschickt haben, sage ich mal, sondern die haben gesagt, dass da einfach keine Geschäftsbeziehungen bestehen. Das heißt, die beziehen nichts von diesem Hersteller direkt. Da habe ich dann natürlich aber auch noch mal eine weitere Anfrage geschickt und gefragt, hey, bezieht ihr denn irgendwas von Vinted Systems? Und da haben sie gesagt, dass das natürlich im unmittelbaren Zusammenhang mit Terrorismus und Verbrechensbekämpfung steht und dass wir uns da beschützen müssen und dass wir deswegen dazu nichts sagen dürfen, was wenn ich die zwei Anfragen mal nebeneinander lege, für mich bedeuten würde, dass es eigentlich ein Ja. Also habe ich hier den Status Code mal in Accepted zumindest geändert und habe da auch nicht locker gelassen, sondern habe nochmal eine Anfrage hinterhergeschickt, wo ich sogar irgendwann eine Antwort drauf bekommen habe. Ja, kann man klatschen. Allerdings ist die Antwort auch nicht super hilfreich. Ich habe immerhin oben rechts eine Vergabenummer. Falls mir jemand dazu mehr erzählen kann, würde ich mich sehr freuen. Ansonsten weiß ich nur, dass ein Stück bezogen wurde. Ich weiß aber nicht, was für ein Stück, welches Stück und was man mit diesem Stück machen kann. Aber es wurde bezogen. Das weiß ich auf jeden Fall. Von daher freue ich mich da sehr über Hinweise im Nachgang. Falls ihr wisst, wie man vielleicht mit der Vergabenummer oder so da weiterkommt oder selbst spannende Erfahrungen mit Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz gesammelt habt. Ansonsten an dieser Stelle auf jeden Fall einen herzlichen Dank an das BSI, die wirklich super geholfen haben. Die haben auch noch eine Meldung durch die CERT-Community geschickt, damit da auch andere Behörden hinterher sind, weil wenn ich das vielleicht reporte, hat das nicht so eine Auswirkung, als wenn das nochmal ja, eine Stelle tut, die sowas vielleicht auch öfter macht. Auch das CERT Belgium, das CERT in Luxemburg, auch das war sehr, sehr hilfreich. Weitere CERTs, die da auch dran sind, auch die Kollegen in Israel sind da aktiv, um auch mal den Hersteller zu erreichen, was bisher aber wie gesagt nicht geklappt hat, obwohl die da jetzt schon ein bisschen hinterher sind. Mag möglicherweise aber auch an Ostern liegen. Aber von daher einmal großen Applaus vielleicht für die hier dargestellten Organisationen, die wirklich sehr hilfreich mit dabei waren. Und weil ihr das so schön geübt habt, dürft ihr jetzt noch mal einen noch kräftigen Applaus machen für Leute, die mir persönlich sehr geholfen haben, mit diesen Sicherheitslücken umzugehen. Von daher bitte noch mal einen Applaus für Leute, die mir persönlich geholfen haben. Vielen Dank. Dann abschließend noch ein Appell, der auch so ein bisschen den Kreis jetzt schließt zu den Folien vom Anfang. Und zwar haben wir eigentlich gesehen, dass Überwachung nicht mehr Sicherheit bringt. Das ist etwas, was im Kontext verschiedener Diskussionen, wenn man sich Themen wie Chilling Effects oder Ähnliches anguckt oder sozialwissenschaftliche Abarbeitung oder auch rein technisch, wissen wir, wenn man Daten erfasst, die unzureichend schützt, dass es eher Personen gefährdet, Grundrechte gefährdet. Und ich hoffe, dass heute das ein Beispiel mal wieder war, dass das keine gute Idee ist, sodass wir auch als Community vielleicht darauf hinwirken, in der Kommunikation zu erwirken und auch mit Freunden und Bekannten darüber sprechen, dass es gefährlich ist, wenn Staaten immer mehr Daten erfassen, wenn jetzt auch, wie im Koalitionsvertrag, Themen wie die Vorratsdatenspeicherung, Themen wie die massenhafte Videoüberwachung und Gesichtserkennung, dass das eine Gefährdung mit sich bringt, vor der wir uns angemessen schützen sollten. Insofern das vielleicht so ein bisschen als Call to Action. Hier seht ihr nochmal ein Self-Palm vom Kongress, auch wenn das hier die Easter Hack ist. Ansonsten wird es einen Datengarten im CCCB am 7.5. geben, wo es vielleicht auch noch mal ein paar neue Erkenntnisse gibt. Ihr könnt mir gerne Mail schreiben. Es gibt einen entsprechenden Blogpost mit mehr Details zum Thema und auf golem.de sollte gerade eben auch ein Artikel online gegangen sein, der das Ganze noch mal ein bisschen beschreibt und einordnet. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und ja, jetzt können wir gerne gleich Fragen besprechen.
Ja, vielen Dank auch nochmal von mir und ich gucke jetzt mal in die Runde. Hier gibt es schon gleich die erste Wortmeldung.
Ja, vielen Dank für den Vortrag, sehr hübsch. Kennst du die Shadow Server Foundation? Das ist so ein Non-Profit, ne? Die scannen auch das Internet und die schicken dann Reports raus. Das geht dann an die Länder-CERTs von vielen CERTs und die reichen das dann wieder weiter. Wenn du also einen String hast, also du weißt schon, WGET, whatever, mit dem du das Gerät gut erkennen kannst, dann könntest du das an die rausreichen, die machen die Scans und dann geht das raus.
Cool, ja, mega guter Hinweis, danke.
Gibt's noch Fragen da hinten?
Du hast das in den Kontext des Sicherheitspakets gesetzt und es Responsible Disclosure genannt. Ist es ein Responsible Disclosure, wenn wir Überwachungstechnik besser machen?
Gute Frage, Kantorkel an der Stelle. Ich habe da sehr lange drüber nachgedacht, was man mit solchen Sicherheitslücken tut. Wenn man sie nicht meldet, wer dann möglicherweise auch dort Zugriff auf Systeme nimmt und wem man sie wie meldet. Am Ende habe ich mich schon dafür entschlossen, es zu melden, damit es behoben werden kann. unter anderem, damit es eine Debatte geben kann, wie jetzt zum Beispiel heute diesen Talk, weil wir haben ja gesehen, die Behörden an sich mauern. Die sagen nicht, dass sie solche Lösungen einsetzen. Von daher halte ich es für richtig und gut, dass man die ins Licht zieht und einen Scheinwerfer drauf leuchten lässt. Ansonsten soll das keine Art der Verbesserung sein, sondern eher darstellen, wie desaströs und schlecht manche Behörden offensichtlich seit Jahren solche Lösungen einsetzen, weil eine Uptime von über 200 Tagen auf irgendeinem Server zu haben, ist nicht gut, auch wenn manche Leute das freut oder ähnliches, aber aus Sicherheitsperspektive ist das nicht gut. Von daher soll das eher die Botschaft dahinter sein und nicht sagen, hey, macht das alles sicher und macht Überwachungssoftware sicher, sondern schaut natürlich gerne durch die Liste der Bundestagsanfrage und schaut mal nach weiteren Lösungen, die sich da finden und was bei denen vielleicht komisch und krude ist. Schaut über NorthData und andere Anbieter, mit was für Firmenverflechtungen teilweise solche Akteure dort arbeiten. Wobei man auch dazu sagen muss, ich glaube, dieses System, was wir jetzt hier finden, das hatte seine Hochzeit mal vor vielleicht 10 Jahren oder sowas in der Richtung, würde ich behaupten, weil heutzutage, wenn man als Nachrichtendienst aktiv ist, da will man vielleicht eher Pegasus einsetzen, um die Smartphones aufzumachen und gar nicht mehr eine Nahfeld-Observation oder Ähnliches durchführen. Deswegen finde ich es okay und auch halbwegs responsible, sich damit zu beschäftigen. Aber ich verstehe auf jeden Fall auch den angemerkten Punkt.
Wenn es jetzt keine Fragen oder Anmerkungen mehr gibt, die laut gestellt werden, dann würde ich sagen, war es das für heute. Vielen Dank nochmal. Applaus für dich.